The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. Mai.
Dieses Land wird von Idioten regiert.
Die Alternative für Deutschland hier in Form von Parteichefin Alice Weidel. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie von den anderen politischen Kräften wenig hält. Im Umkehrschluss hält die Partei sich allerdings für den Hafen politischer Vernunft. Man will gerne als bürgerlich gesehen werden. Im Fernsehduell diente sich Björn Höcke, dem CDU-Spitzenkandidaten für Thüringen,
Vogt, gehen Sie in sich,
für die Landtagswahl dort als bürgerlichen Partner an.
Denken Sie noch mal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen.
Von wegen. Aktuell steht die Partei als Vereinigung schräger Vögel da. Und Maximilian Krah führt diesen Schwarm der schrägen Vögel an. Als Europaspitzenkandidat der AfD sorgt der Dresdner Anwalt für Aufsehen.
Wir wollen echte Männer sein, meine Herren.
Und zwar für Aufsehen, nicht mit politisch schlauen Aussagen, sondern mit Aussagen rund um sein Männer- und Frauenbild.
Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben. Ja? Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt?
Krah hat jetzt den Bogen überspannt. Zum einen gehen Ermittler dem Vorwurf nach, er könnte Gelder aus China erhalten haben. Und nach einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica, das war am Wochenende, da ist der Wahlkampf für ihn, für Krah, nun endgültig gelaufen. Krah sagt in diesem Interview, dass im Dritten Reich nicht alle SS-Leute Verbrecher gewesen seien. Ich lese das Zitat im Wortlaut vor. Es lautet: Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Und, so geht das Zitat weiter, unter den 900.000 SS-Männern gab es auch viele Bauern. Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht nur. Zitat Ende. Die Wahrheit ist, die SS, die Schutzstaffel der Nationalsozialisten, war eine eigene Organisation. Und zwar eine Organisation, die später dann den Holocaust maßgeblich organisiert hat. Sie hat die Menschen in die Konzentrationslager verschleppt, vorher aus den Häusern geholt, in die Züge gesetzt, dorthin geschickt und vergast. Diese Einrichtung, die Konzentrationslager, standen unter ihrem Kommando. Die Folgen dieses Relativierungsversuches von Krah, unnötigerweise im Europawahlkampf, zeigt seine geistige Gesinnung. Also, was ist geschehen? Krah hat versucht, die SS-Geschichte, die deutsche Geschichte, ihren düsteren Teil davon zu relativieren. Er wollte rechts blinken für die Wählerklientel, die er dort vermutet. Die Folgen muss er jetzt tragen. Die eigene Parteispitze will von ihm nichts mehr wissen. Sie hat ihm de facto ein Auftrittsverbot erteilt. Offiziell heißt es, er selber hat sich zurückgezogen vom Wahlkampf. Krah twitterte, Zitat, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich nehme zur Kenntnis, dass sachliche und differenzierte Aussagen von mir als Vorwand missbraucht werden, um unserer Partei zu schaden. Das Letzte, was wir derzeit brauchen, ist eine Debatte um mich. Die AfD muss ihre Einigkeit bewahren. Aus diesem Grund verzichte ich ab sofort auf weitere Wahlkampfauftritte und trete als Mitglied des Bundesvorstandes zurück. Zitat Ende. Das war ein Beben in den Kreisen der AfD. Und es blieb nicht dabei. Es gibt auch eine internationale Folge dieses SS-Relativierungsinterviews, nämlich die französischen Rechtspopulisten und Marine Le Pen, die bislang in einer Fraktionsgemeinschaft mit der AfD im Europaparlament leben, haben diese aufgekündigt. Nach der Wahl, das hat der Spitzenkandidat Jordan Bardella jetzt gesagt, möchte man mit der AfD auf gar keinen Fall mehr in einer Fraktionsgemeinschaft sitzen. Der Zweitplatzierte auf der AfD-Liste, der macht keine bessere Figur. Das ist ein Herr Bistron, auch er ein schräger Vogel. Gegen ihn laufen Durchsuchungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Seine Liebe zu Russland übersteigt womöglich das rechtsstaatlich gebotene Maß. Im Bundestag hielt er sich sprachlich, wenn es um Russland geht, nicht zurück.
Und wir alle, die für den Frieden eintreten, müssen uns hier auch noch als Agenten Moskaus beschimpfen lassen. Und von wem? Von wem? Von Leuten, die von den Amerikanern gesteuert, bezahlt und überwacht werden.
Damit haben beide Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl im Juni de facto einen Maulkorb um. Und es ist ganz gleichgültig, ob der Vorstand oder sie selbst ihn sich umgehängt haben. Fest steht doch nur mit dieser Formation, zwei Kandidaten, die gar nicht mehr auftreten wollen, dürfen, sollen, ist kein Blumentopf zu gewinnen. Der Weg dieser AfD führt niemals an die Regierung, sondern immer nur in die politische Sackgasse. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Günther Oettinger ist CDU-Politiker. Er war Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er war EU-Kommissar für den Haushalt, fürs Digitale und auch für Energiefragen. Was Europa jetzt braucht, das sagt er uns gleich.
Wir haben in den letzten 4-5 Jahren zu wenig auf Wachstum, zu wenig auf Wettbewerbsfähigkeit, zu wenig auf Forschung und Industrie gesetzt und zu stark nur auf den Green Deal. Die Balance muss stimmen.
Anne Schwedt in New York weiß alles über die neuesten Zahlen des Börsenstars Nvidia. Und in Großbritannien diskutiert man über das Bankkonto des Premierministers, das reich gefüllt ist. Außerdem ehren wir eine Schriftstellerin, Jenny Erpenbeck, ihr Name, denn sie hat eine internationale Ehrung erhalten, hochverdient. Im Juni stehen die Europawahlen an. Die Spitzenkandidatin der Deutschen Union heißt Ursula von der Leyen. Ihre Bilanz ist umstritten, denn in Europa steigt vor allem die Verschuldung und beim Wirtschaftswachstum ist unser schöner Kontinent hinten dran. Das von ihr mitgetragene Verbrennerverbot für die Automobilindustrie für alle Neuwagen ab 2035 ist genauso umstritten wie viele andere Maßnahmen ihrer Präsidentschaft. Der Green Deal zum Beispiel hat wahrscheinlich mehr die Gemütslage von Klimaaktivisten verändert als das Klima selbst. Wollen wir doch mal horchen, was der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger, einst zuständig für den Haushalt, für die Energie, für das Digitale, was der uns heute Morgen zu sagen hat. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen, Günther Oettinger.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Um Europa steht es nicht gut ökonomisch, erleben wir den relativen Abstieg unseres Kontinents gegenüber den USA und gegenüber Asien. Hat das irgendwie auch was mit dieser EU-Kommission zu tun eigentlich?
Diesen Abstieg erleben wir seit vielen, vielen Jahren. Im Jahre 2000 gab es einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs Europas, den sogenannten Lissabon-Prozess. Wir wollten der innovativste, der modernste, der kreativste Kontinent der Welt werden. Und erreicht haben wir gar nichts.
Aber es folgten nach diesem Beschluss, nach diesem Lissabon-Vertrag ja, es war ja ein richtiger Vertrag, folgten ja auch gar keine Maßnahmen, ehrlich gesagt, oder?
Ja, wir haben nicht wirklich in Forschung, Entwicklung, Infrastruktur, Innovation investiert, sondern haben immer eher in Richtung Datenschutz, Verbraucherschutz die Richtung entwickelt. Das war nicht ganz falsch, aber die Balance stimmt nicht.
Und der Wirtschaft wurde immer Neues aufgebürdet. Der Green Deal, auch von Frau von der Leyen, bedeutet ja für die Wirtschaft in Wahrheit wieder eine Mehrbelastung, eine Kostenbelastung, eine reklamatorische, bürokratische Belastung. Warum eigentlich?
Man muss klar sagen, es gibt kein grünes Wirtschaftswunder. Weder in Europa noch in Deutschland. Es mag hier vieles notwendig sein in Sachen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz. Aber zu versprechen, dass daraus ein Wachstum entsteht wie bei Erhards Zeiten, ist einfach gelogen, Punkt. Und deswegen brauchen wir eine bessere Balance. Ist ja ganz spannend. Die Traktoren der Bauern und die Wahl von Wilders und die Umfragen für Le Pen und FPÖ und AfD haben mehr bewirkt als das Parlament und die Kommission. Wir haben ja ein Rollback seit Jahresbeginn im Bereich Agrarpolitik, im Bereich Industriepolitik, im Bereich Verbote. Und man kann nur hoffen, dass die neue Kommission und das neue Parlament die Balance findet zwischen Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Industrie einerseits und nachhaltigem, pragmatischem Umwelt und Klimaschutz.
Die Bauern haben ja in Wahrheit mehr erreicht als die Automobilindustrie, als das Herzstück der deutschen Industrie mit dem Verbrennerverbot. Ab dem Jahr 2035 für alle Neuwagen, Herr Oettinger, kann die deutsche Automobilindustrie damit leben und muss sie damit leben oder wird das gekippt?
Das wird hoffentlich gekippt. Herr Steingart, im Jahre 2040 werden auf der Welt vielleicht pro Jahr 90 Millionen Autos gebaut. Übrigens ein Drittel davon in China. Und die Hälfte werden Verbrenner sein, weil es wird auch 2040 in großen Flächenländern wie Argentinien, Brasilien, Nigeria, Indonesien keine Infrastruktur geben. Da werden moderne Verbrennermotoren gebraucht und hoffentlich wollen dann auch die europäischen Autobauer dabei sein mit modernen Verbrennermotoren. Leider haben wir einen Grundfehler gemacht. Der Fake heißt, Elektro hat keine Emissionen. Natürlich gibt es keinen Auspuff, keine Abgase am Auto, aber am Schornstein. Und der Strommix Europas wird noch lange Jahre mit Kohle und Gas vertreten sein. Und deswegen sollten wir uns ehrlich machen, auch Elektroautos sind nicht klimaneutral. Aber in der Politik gilt noch immer CO2-frei gleich all electric.
Nun hatte man von einer CDU-Kommissionspräsidentin schon viele jedenfalls erwartet, dass zumindest die ökonomischen Themen nicht unter Verschiedenes laufen, sondern auf der Agenda unter den Punkten 1 und 2 sich wiederfinden, oder? Hatten Sie das nicht erwartet?
Ja, wir haben in den letzten 4-5 Jahren zu wenig auf Wachstum, zu wenig auf Wettbewerbsfähigkeit, zu wenig auf Forschung und Industrie gesetzt und zu stark nur auf den Green Deal. Die Balance muss stimmen.
Na und auf Verschuldung. Man kann nicht sagen, es ist nichts gewachsen, Herr Oettinger. Die Schulden sind gewachsen, Europa. Und das hatte die Union eigentlich anders geplant und auch Deutschland anders geplant. Auf einmal ist Europa eine eigene Verschuldenseinheit und kann sich selbst am Kapitalmarkt bedienen. Wie konnte das passieren?
Das war eine hoffentlich einmalige Maßnahme, um die Pandemiefolgen zu bekämpfen. Aber jetzt schon hört man, dass weitere Programme über Sondervermögen und Schulden europäisch kommen. Was ich kritisiere, ist Folgendes. Es geht um 750 Milliarden Euro, die jetzt ausgereicht werden. Übrigens in Italien bekommen Sie als Häusleseigentümer, wenn Sie es Energieeffizienz machen, 110% der Kosten für Dämmung, für neue Fenster. Nicht nur die Vollkosten, sondern 10% on top. Eigentlich irrsinnig. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, wann tilgen wir das Geld? Wann führen wir die Schulden zurück?
Ich hätte eine Vermutung, Herr Oettinger, nie.
Na, die rechtliche Grundlage heißt erstmals 2028 und dann bis 2058. Aber in der Zeit werden 5 weitere Pandemien durch die Welt ziehen oder weitere Kriege kommen. Das heißt, unsere Generation, die in den Ebenen Brüssel, Berlin an den Hebeln der Macht sitzt, verlagert die Folgen auf die nächsten Generationen. Und das halte ich nicht für nachhaltig.
Aber die Franzosen möchten schon wieder weitere Sondervermögen, heißen ja diese Schuldenprogramme neuerdings, möchten schon wieder weitere europäische Schulden machen. Muss da ein Riegel vorgeschoben werden? Muss es da auch so eine Art europäische Schuldenbremse geben?
Diese neuen Schulden sehen die Iren, die Holländer, die Esten, die Letten, die Litauer, die Österreicher sehr kritisch. Aber sie brauchen dafür als Partner Deutschland. Und in Berlin sehe ich eigentlich nur Christian Lindner. Und wenn Lindner diese Verschuldungspolitik nicht stoppt, dann werden wir erleben, dass Europa die nächste Schuldenebene eingehen wird. Ich baue darauf, dass Lindner hier Wort hält und den Kurs hält.
Aber die CDU wird ja wahrscheinlich die nächste Kommissionspräsidentin auch wieder stellen. Das nicht, müssen Sie nicht an Ihre eigenen Leute auch appellieren?
Ja, ich bin froh, dass Manfred Weber in den letzten Monaten einiges getan hat, um die Spitzenkandidatin und künftige Kommissionschefin auf Kurs zu bringen. Sowohl in Fragen Green Deal und Industriepolitik, wie in Fragen einer seriösen Haushaltspolitik.
Weil er eine Stimme von ökonomischer Relevanz war in dieser Debatte.
Ja, und weil sie ihn braucht.
Demokratiedefizit, Herr Oettinger, war das Stichwort beim letzten Mal. Da stand auf dem Wahlzettel sozusagen, war versprochen, der Spitzenkandidat wird dann auch die Nummer 1 der Kommission. Das war Manfred Weber, Sie haben ihn genannt. Aber dann ist was Überraschendes passiert. Er wurde es nicht, sondern eine Frau, die auf gar keinem einzigen Wahlzettel stand, wurde die EU-Kommissionspräsidentin. Geschichte aber. Können wir beim nächsten Mal eigentlich sicher sein, dass diesmal das Versprechen, jetzt ist sie die Spitzenkandidatin, dass diese Spitzenkandidatin dann auch Kommissionspräsidentin wird?
Es wird ja in Brüssel schon gemunkelt, dass statt Frau von der Leyen auch Herr Draghi Kommissionschef werden könnte. Klar ist, er könnte es, fachlich, von der Persönlichkeit her. Aber ich bin mir sicher, das nächste Parlament wird in keinem Fall jemanden, der nicht bei der Wahl angetreten ist, nicht plakatiert wurde, nicht Wahlkampf gemacht hat, wählen. Und deswegen, ich baue darauf, dass Frau von der Leyen die Wahlkampfmacht von dem Europäischen Rat vorgeschlagen wird und dann auch kämpfen wird, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen.
Macron scheint nicht ganz überzeugt. Wir hören aus Frankreich, dass die Zustimmung nicht gesichert ist.
Macron will sich nicht in die Karten schauen lassen. Der will einen starken Einfluss auf die Personen und die Prioritäten der nächsten Kommission. Da kann Frau von der Leyen dazugehören, ich glaube ja, aber er hält sie noch im Ungewissen, um für seine Regierung und für sich die Karten bestmöglich zu mischen.
Hat sie denn überhaupt eine Mehrheit? Die Ungarn werden nicht mehr für sie stimmen, die Rechtspopulisten aus Polen werden nicht für sie stimmen, Macron ist zögerlich, Italien macht wiederum Schwierigkeiten, wenn die Postfaschisten aus Italien zustimmen, macht das wieder Schwierigkeiten für andere. Das heißt, haben die bürgerlichen Kräfte, hat die EVP überhaupt eine Aussicht auf eine Mehrheit?
Die EVP wird nach allen Umfragen klar stärkste Fraktion.
Reicht aber nicht.
Es reicht nicht, natürlich. Und die Frage ist dann, wie ist das Parlament ansonsten in der Zusammensetzung? Und da hält sich Frau von der Leyen, was ich für richtig finde, eine Kooperation mit Frau Meloni offen. Und zwar sowohl mit den Abgeordneten aus Italien, die Frau von Meloni entsendet, wie mit der Fraktion ECR, die sie anführt als Parteipräsidentin. Und deswegen die spannende Frage ist, wenn sie Meloni gewinnt, verliert sie dann die Grünen und linke Liberale? Und wie kann man dann eine Mehrheit erreichen?
Und die Frage ist auch, wie läuft die Wahl in Deutschland? Man hat das Gefühl, wir haben zweimal CDU. Da ist die Friedrich-Merz-CDU, die ist auf Kurs mit dem neuen Grundsatzprogramm, auch marktwirtschaftlich auf Kurs. Und hier ist eine CDU-Spitzenkandidatin, die jetzt Schutzzölle erhebt für chinesische Elektromobile. Schutzzölle, die für ein Land, das vom Freihandel lebt, eigentlich doch nur befremdlich sein können, oder?
Ich kann nur hoffen, dass die warnenden Hinweise der deutschen Autobauer und auch der deutschen Politik, sogar von Olaf Scholz, sie beeinflussen. Denn klar ist, wenn wir jetzt Sanktionen gegen Elektroautos aus China auferlegen, dann beginnt eine Eskalation. Dann bekommt China mit Sicherheit Gründe, um auf europäische Produkte, auf Premium-Cars Sanktionen, Zölle zu erheben. Und da kann das Ganze eigentlich nur schaden. Und Deutschland und damit auch Europa, denn wir haben viele Zulieferer aus Europa, Slowakei, Tschechien, Polen, ist darauf angewiesen, dass wir offene Weltmärkte haben. Die werden eh schon etwas schwieriger. Deswegen sollten wir alles tun, dass die Globalisierung der Weltmärkte nicht noch weiter durch Sanktionen aus Europa ins Hintertreffen gerät.
Herr Oettinger, danach kann gar nichts mehr kommen. Wir sehen das Europa vor uns entstehen. Mehr Europa lautet auch Ihre Antwort. Mehr Europa, aber durchaus auch mehr Marktwirtschaft, richtig?
Mehr Europa und mehr Wettbewerbsfähigkeit in einer Marktwirtschaft. Und Europa sollte die großen Themen angehen und bei den kleinen Themen die Menschen unbürokratisch in Ruhe lassen.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen alle von Nvidia. Warum? Ja, das weiß Anne Schwedt an der Wall Street ganz genau. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Nvidia, Anne, baut ja Halbleiter und war zuletzt ein Gewinner dieses Hypes um die künstliche Intelligenz. Gestern gab es jetzt neue Zahlen. Was hast du aus denen herausgelesen?
Ja, die zeigen, dass der Hype um KI noch lange nicht vorbei ist. Nvidia konnte schon wieder Rekordzahlen vorlegen. Der Umsatz konnte um 262% gesteigert werden im abgelaufenen Quartal. Und die Nachfrage nach KI-Chips bleibt weiter stark. Die staut sich noch bis ins kommende Jahr, weil Nvidia gar nicht hinterherkommt vor lauter Bestellungen. Nvidias Technik kommt sogar inzwischen nicht nur beim Anlernen von neuen KI-Systemen zum Einsatz, sondern auch beim Betrieb von diesen Modellen selbst. Das sieht der Konzern als Riesenvorteil für die Zukunft, weil angelernt werden müssen diese Modelle ja nur einmal, aber laufen tun sie ja für längere Zeit. Besonders stark wuchs auch das Geschäft mit Rechenzentren. Da konnte der Umsatz verfünffacht werden im Jahresvergleich. Und auch mit Blick auf die Zukunft ist Nvidia super optimistisch. Es sollen jetzt jedes Jahr neue Chips rauskommen, die noch leistungsstärker sind. Deshalb wird auch weiter mit deutlichen Umsatzanstiegen gerechnet. Um die Anleger an dem Erfolg auch teilhaben zu lassen, gab Nvidia auch bekannt, die Dividende zu erhöhen. Außerdem soll es einen Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 geben, was auch echt dringend nötig ist. Die Aktie stieg nachbörslich um 6% und damit überstieg der Aktienpreis erstmals die 1.000-Dollar-Marke.
sehr interessant an. Und dann hat ja noch die Notenbank ihre Sitzungsprotokolle veröffentlicht. Was können wir daraus lernen über die künftige Zinspolitik der USA?
Ja, die Zinswende könnte noch etwas auf sich warten lassen. Aus den Protokollen wurde deutlich, dass die Notenbanker zwar davon ausgehen, dass das Inflationsziel von 2% mittelfristig erreicht werden kann, allerdings wird das länger dauern als bisher angenommen und das verunsicherte die Anleger. Die Marktteilnehmer gehen zwar immer noch davon aus, dass es die erste Zinssenkung im September geben wird, dass es im Dezember dann aber noch eine zweite Senkung geben wird, davon gehen nur noch 50% der Marktteilnehmer aus. Bisher wurden die Zinsen ja noch nicht gesenkt und auch bei der letzten Sitzung am 1. Mai wurden sie in der Spanne von 5,25 bis 5,5% belassen. Bei der Sitzung hieß es, dass es keine Fortschritte in Richtung des Inflationsziels gegeben habe, deshalb sei eine Zinswende noch nicht angebracht. Aus den Protokollen geht auch hervor, dass auch Zinserhöhungen noch nicht komplett vom Tisch sind, sollte sich die Inflation weiter verschärfen. Im April war die Inflation allerdings leicht auf 3,4%, zurückgegangen von 3,5% im März. Die großen Indizes an der Wall Street schlossen aber nach den Protokollen alle im Minus.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Jenny Erpenbeck als erste deutsche Schriftstellerin den internationalen Booker-Preis gewonnen hat. Das ist ein Riesenerfolg für die deutsche Literatur und ein Meilenstein auch in ihrer Karriere. Ihr jüngster Roman, Kairos, der hat die Jury überzeugt. Überrascht von ihrem Erfolg war sie bei der Preisverleihung selbst ein wenig, wie die Tagesschau berichtet.
Sie hatte nichts vorbereitet und war sehr überrascht.
I'm really surprised.
Der Booker-Preis ist sowas wie der Oscar der Literaturwelt. Dass Jenny Erpenbeck diesen Preis gewonnen hat, ist eine riesige Anerkennung ihrer literarischen Arbeit, ihrer Erzählkunst. In Kairos nimmt uns Jenny Erpenbeck mit auf eine Reise ins geteilte Berlin der 1980er Jahre. Die Geschichte einer komplizierten Liebe zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann.
Wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Sie sieht nach unten auf die Kaffeetasse, die vor ihr steht, und sagt nichts. Wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Fragt er noch einmal. Sie sagt, du bist doch noch ganz lebendig. Aber er fragt ein drittes Mal, wirst du zu meiner Beerdigung kommen? Ja, sagt sie, natürlich werde ich zu deiner Beerdigung kommen. Eine Birke steht neben dem Platz, den ich mir ausgesucht habe. Schön, sagt sie. 4 Monate später ist sie in Pittsburgh, als sie die Nachricht erreicht, dass er gestorben sei. Es ist ihr Geburtstag, aber noch vor der ersten Gratulation aus Europa ruft Ludwig sie an, sein Sohn, und sagt, Vater ist heute gestorben. An ihrem Geburtstag. Als seine Beerdigung stattfindet, ist sie noch immer in Pittsburgh.
Ihre Helden sind der Wirklichkeit abgeschaut und abgelauscht. Jenny Erpenbeck selbst in Ostdeutschland aufgewachsen, geboren und lebt auch heute noch dort, spricht und erzählt also aus eigener Erfahrung und Wahrnehmung. Hier ein Ausschnitt aus dem Pioneer-Sonder-Podcast, den wir vor wenigen Wochen erst publiziert haben.
Dazu kamen dann die ganzen konkreten Probleme, die damit verbunden waren, dass man eben die Arbeitsstelle verloren hat, den Wohnsitz wechseln musste und so weiter, dass die Jugendlichen weggegangen sind, die Industrien, die es gab, zum Teil dann einfach sehr, sehr stark vermindert wurden oder abgebaut wurden, geschlossen wurden.
Das ganze Interview mit dieser interessanten und jetzt auch noch preisgekrönten Frau gibt's als Sonderpodcast auf thepioneer.de für alle zahlenden Pioneers. Grund genug vielleicht für Sie, noch heute an Bord zu kommen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Nach Ansicht vieler Briten geht es gar nicht, dass ihr Premierminister so reich ist. Oder ist das nur Neid? John Glenn, der Generalzahlmeister in Großbritannien, das ist also eine Figur, der die Hoheit über die staatlichen Finanzen, auch den Überblick über die staatlichen Finanzen hat. Und dieser John Glenn, der musste jetzt den eigenen Premierminister Rishi Sunak gegen Vorwürfe verteidigen, er sei zu reich. Er sei zu reich, um ein Gespür für die Sorgen und Probleme der Menschen zu haben, so der Vorwurf vor allem der Boulevardmedien. Glenn sagt, das Privatvermögen sei auch Privatsache. Rishi Sunak war Chef einer Investmentfirma und Naja, dann hat er auch noch reich geheiratet, doppelt hält besser. Nicht immer traf er so ganz den richtigen Ton im Gespräch mit denen, die weniger verdienen, zum Beispiel als er in einer Suppenküche für die Ärmsten der Armen bei der Essensausgabe unterstützte und dabei beim Smalltalk mit einem Obdachlosen nachfragte, ob dieser denn auch in der Wirtschaft tätig sei. Aber die Frage ist ja erlaubt, können sich wohlhabende Politiker weniger in die Sorgen und Ängste der einfachen Bevölkerung hineinversetzen? Das genau ist der Hintergrund dieser Debatte in Großbritannien. Der britische Premier verfügt zusammen mit seiner Frau, muss man dazu wissen, über ein ansehnliches Vermögen von 760 Millionen Euro. Damit hat das Ehepaar in der Liste der reichsten Briten sogar König Charles überholt. Donnerwetter. Doch Sunak ist damit nicht allein. Auch der französische Präsident Macron stammt aus einer wohlhabenden Familie und er war, wie Sunak auch, vor seiner politischen Karriere Investmentbanker. Das hilft beim Vermögensaufbau ungemein. Michael Bloomberg zählt auch zu denen, die reichlich abbekommen haben in diesem Leben. Der Bürgermeister, ehemalige Bürgermeister von New York City, Gründer von Bloomberg, dem Medienunternehmen, heute Milliardär. Beim Blick also auf die weltweite Politiker-Elite, da fällt auf, viele dieser Damen und Herren, meistens Herren, verfügen über ein ansehnliches Vermögen. Die Deutschen mit ihrem oft sehr einfachen Background sind eher die Ausnahme. Denken wir an Angela Merkel, die Pfarrerstochter, oder an Gerhard Schröder, dessen Eltern aus einfachsten Verhältnissen kamen.
In meiner Familie wäre keiner auf die Idee gekommen, es war auch von meiner Mutter nicht zu verlangen, eines ihrer Kinder aufs Gymnasium zu schicken. Außerdem kostete das Schulgeld und man musste die Fahrt in die nächste Stadt, 7, 8, 10 Kilometer, selber bezahlen. Das war überhaupt nicht drin. Der Ehrgeiz meiner Mutter und meiner Großmutter war Post- oder Bahnbeamter.
Politiker, die mit Privatjet durchs Leben fliegen, bleiben hierzulande eine Seltenheit. Da erinnern wir uns doch gerne dieses Bild-Interviews mit dem jetzigen CDU-Parteichef Friedrich Merz, der als ehemaliger BlackRock-Manager mit dieser Aussage, das war das Jahr 2018, für hochgezogene Augenbrauen sorgte, auch bei seinen Parteifreunden.
Gehören Sie zu der Oberschicht, zu der Wohlhabenden?
Also ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland zählen.
Gehobene Mittelschicht, okay. Also, sollten Politiker down to earth sein oder dürfen sie auch ab und zu über den Wolken schweben? Das müssen Sie entscheiden. Den Song zu dieser Debatte, den hat auf jeden Fall schon mal Reinhard May verfasst.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie aus diesem Studio Chelsea Speaker. Freuen Sie sich auf Sie und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.